Herzlich willkommen zur neuen Folge des Makler und Vermittler Podcast. Diese Folge gehört zu unserem AO-Spezial für moderne Ausschließlichkeitsagenturen. Hier sprechen Agenturen offen über ihre Erfolge, ihre Learnings und ihre Sicht auf den Vertrieb der Zukunft. Mein Name ist Nico Locker. Es gibt das Vorurteil, in der Ausschließlichkeit sei zu wenig Unternehmertum. Unser heutiger Gast zeigt eindrucksvoll, dass genau das Gegenteil möglich ist. Ich freue mich sehr, Marco Klenk von der R&V-Agentur Klenk bei uns zu begrüßen. Eine der erfolgreichsten und unternehmerischsten Ausschließlichkeitsagenturen Deutschlands und 2025 die erfolgreichste Agentur, ausgezeichnet mit dem Unternehmerass in Gold. Aufgebaut mit klaren Strukturen, Startup-Mentalität, Fokus auf Firmenkunden und dem Anspruch, Agentur wirklich als Unternehmen zu führen. Wir sprechen darüber, wie dieser Weg entstanden ist, welche Prinzipien dahinter stehen und was andere Agenturen und natürlich auch Versicherer daraus lernen können. Schön, dass du da bist. Lass uns starten. Marco, hättest du früher jemals gedacht, dass du einmal in unserer Branche landen wirst?
Ja, erstmal hallo zusammen und ja, Nico, erstmal vielen lieben Dank für die Worte. Das ist irgendwie immer noch so ein bisschen surreal, das zu hören, was da vor drei, vier Monaten passiert ist, vor allem, wenn du es jetzt nochmal so vorliest. Und um ehrlich zu sein, hätte ich mir damals nie vorstellen können, in der Versicherungsbranche zu arbeiten. Ich hatte damals, als ich 18 war, ein wirklich sehr bescheidenes Abi, war da leider Gottes nicht so der strebsamste Schüler, war eher einer, der so ein bisschen fauler war, lieber auf dem Sportplatz draußen unterwegs war und nicht so viel gelernt hat. Und ich komme aus einer Region, die ist bei Bad Mergentheim-Künzelsau, ein kleines Dorf, nennt sich Gommersdorf. Und da gibt's halt viele Hidden Player. Da war der Plan klar, du bleibst in der Heimat, du willst unbedingt ein duales BWL-Studium machen, BWL-Handel, Industrie. Und da hatten wir einfach sehr viele Unternehmen in der Nähe. Du hast halt aber auch drei Gymnasien in der Nähe gehabt und meistens halt immer nur eine Stelle pro Unternehmen. Und wenn du halt dann dich damals mit 2,7, 2,8 bewirbst und dein Abi war dann nur bei 3,1, dann hast du halt auch 40, 50, 60 Konkurrenten, die halt auch mit 1, 2,0, 2,1 um die Ecke gingen. Wieso man einfach sagen musste, dass ich damals, jetzt nachträglich gedacht, das wahrscheinlich größte Glück in meinem Leben hatte, dass mich kein Unternehmen davon eingestellt hat, sondern nur die R&V hat mich für ein duales Studium genommen. Und ich habe wirklich 35, 40 Bewerbungen geschrieben. Teilweise war es dann sogar so, dass meine Eltern gesagt haben, so hey, ich glaube, dass mit dem Plan dualen Studium, das könnte ein bisschen eng werden. Bewerb dich mal vorsichtshalber mit noch auf kaufmännische Ausbildung. Mach erstmal die kaufmännische Ausbildung und bleib dann natürlich intern in dem Unternehmen und entwickel dich danach weiter und studier dann quasi erstmal im Nachgang. Und ja, dann kam irgendwann der Moment, als mich ein gewisser Thomas Menzinger von der R&V angerufen hat und mich dann in die Agentur zum Bewerbungsgespräch eingestellt hat. Und da muss man einfach sagen, göttliche Fügung, weil auch das kann ich offen kommunizieren. Ich hätte wirklich damals jedes einzelne Unternehmen in der Region und sonst wo der R&V-Versicherung vorgezogen. Das heißt, hätte ich eine andere Zusage bekommen, würde ich jetzt heute nicht hier sitzen, dürfte heute nicht Gast in dem Podcast sein und dürfte mich jetzt nicht als beste Versicherungsagentur Deutschlands vom Jahr 2025 schimpfen. Und das ist einfach so verrückt, da merkt man einfach mal wieder, wie oft dann einfach das Thema Schicksal auch irgendwo eine Rolle spielt, dass sich einfach manches, was man vielleicht gerne hätte, gar nicht so ergibt und gar nicht so fügt, weil noch was viel Größeres, Schöneres irgendwo draußen wartet. Und ja, das ist jetzt die ausführliche Ausformulierung, aber im Endeffekt muss ich da einfach sagen, ich hätte mir es niemals vorstellen können, in die Versicherungsbranche zu gehen. Und es war auch nicht so, dass ich da irgendwo eine gewisse Affinität dafür hatte. Ich war natürlich schon immer ein sehr kommunikativer Mensch. Man sagt natürlich dann oft so, naja, so ein bisschen ein Schwätzer, wie es halt so schön heißt, war immer humorvoll, konnte schon immer super gut mit Menschen, hatte einfach auch durch die fußballerische Laufbahn den ein oder anderen Verein, wo du in ein neues Umfeld geworfen wurdest, wo du mit vielen Menschen neuen Kontakt hattest und dich so super schnell akklimatisiert hast. Da wusste man, da ist so eine gewisse Gabe in der Richtung da, einfach diese Extrovertiertheit. Aber dass es dann quasi die Versicherung wird, war reiner Zufall, weil ich wusste damals ehrlicherweise, es gibt eine Autoversicherung und dann war ich blank. Und so bin ich ins duale Studium gegangen.
Also Erstmal vielen Dank für deine offenen Worte. Das ist natürlich mega wichtig, um auch so ein bisschen einschätzen zu können, wie so ein Lebensweg läuft und wie er weiterführt. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was ich persönlich auch verstehen kann. Also erstens, man wächst nicht auf und will unbedingt in den Versicherungsvertrieb. Das ist leider so, das ist auch heute noch so und das war auch, wenn ich mal so sagen darf, zu meiner Zeit so. Das zweite ist, man wird irgendwie reingestoßen, man sieht es am Ende als Schicksal, verstehe ich auch. Was ich nicht ganz verstehe ist, du hast jetzt gesagt, 2007, 2008 hast du gesucht. Und jetzt?
Nee, ist 2013, 2014. Also ich habe 2014 mit dem dualen Studium begonnen und 2013 war die Bewerbungsphase.
Okay, super. Also 2014. Das heißt, wir reden jetzt hier von ein bisschen was über 10 Jahre.
Ja.
Wie kann es dann sein, ich muss die Frage einfach so stellen, wie kann es sein, dass du nach gut 10 Jahren schon zu der Erfolg oder zu den erfolgreichsten Agenturen Deutschlands überhaupt zählst? Also wie war dieser Prozess? Wie war das in dieser kurzen Zeit überhaupt möglich?
Wie war der Prozess möglich? Also ich habe mich das teilweise zwischen den Jahren auch gefragt. Da bist du natürlich zu Hause, reflektierst dein Jahr, dir geht vieles durch den Kopf. Dann musste ich mich halt durch 2025 extrem oft kneifen. Dachte mir so, ist das jetzt wirklich passiert? Oder träumst du gerade und du wachst morgen früh auf und das ist alles in Luft aufgelöst, du hast wieder deinen normalen Alltag. Ja, im Endeffekt gibt es viele Themen, die damit reinspielen. Ich bin eigentlich damals mit eher einer unschönen Situation reingestartet. Ich war in einer Agentur, super Verhältnis zu allen Kollegen gehabt, habe da von vielen Menschen einfach auch was lernen dürfen, habe auch wirklich den Beruf von der Pike auf gelernt. Ich war dualer Student, habe aber trotzdem zweimal die Woche die Post sortiert und habe quasi den Außendienst und die Abrechnung zugehört, wo quasi jetzt viele heutzutage sagen mit so, hey, ich bin doch Student, als ob ich Post sortieren würde. Aber ich habe halt immer gesagt, so, hey, ich will den Beruf von der Pike auf lernen. Für mich hatte auch das Studium nichts mit dem Berufsbild zu tun. In meinen Augen war, das Studium ist quasi ein BWL-Studium mit natürlich ein bisschen Versicherung, Finanzschwerpunkt, aber eher allgemein. Wenn du aber im Vertrieb bist, machst du ja in deiner Praxisphase sozusagen diese Ausbildung, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, ja eigentlich diese Praxisinhalte mit. Also das war für mich immer so zweigeteilt und du musst halt einen Beruf, du darfst dir zu nichts zu schade sein und du musst ihn halt von der Pike auf lernen. Dann war ich damals extrem viel auch bei den Vertriebsassistentinnen gesessen, weil du musst ja auch wissen, wie wird ein Schaden gemeldet, wie wird ein Schaden abgewickelt, was läuft denn im Hintergrund, weil ich beschreibe es immer so schön, jeder kennt ja quasi diese Pyramidenmodelle in sämtlichen Betrachtungen und je größer, je stärker, je besser dein Fundament ist, umso weiter kannst du das Ganze halt aufbauen und wachsen und viele wollen halt bei Stufe 2, 3 oder 4 anfangen, weil sie meinen, ja, die kompletten Grundlagen will ich nicht legen. Wir haben es bei mir bewusst damals so gemacht, weil ich halt auch wirklich alles wissen wollte, von allem Bescheid wissen wollte und dann kam damals ja ein guter Herr, der hat sich Verkaufsausbilder genannt, also der war nicht direkt von der R&V, das war der Abteilungsleiter von der Agentur, wo ich einfach sagen muss, menschlich Vollkatastrophe. Ich kann es nicht anders titulieren, ich hatte Gott sei Dank zu meinem damaligen Bezirksdirektor Thomas Wenzinger, der mich eingestellt hat und deswegen Thomas, da in diesem Zuge, vielen lieben Dank an dich. Ja, ohne dass du damals dir wahrscheinlich gedacht hast, den Jungen stelle ich ein, wäre der Weg natürlich nie so möglich gewesen. Da hatte ich dann immer das Thema, okay, mein R&V-Chef, super Verhältnis, Vertrauen, offen, locker, konnte quasi auch viele Sachen machen. Und dann hattest du quasi den Verkaufsausbilder, war der Abteilungsleiter der Agentur, wo man einfach sagen muss, ja, war menschlich alles andere als eine schöne Zeit. Ich habe zwischendurch auch wirklich überlegt, das Studium hinzuschmeißen, weil es dir dann auch irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht hat, obwohl der Job an sich super war, aber das Umfeld war halt dann einfach nicht gut. Das hat man einfach nur gemerkt, kaum hat er die Tür verlassen und war auf einem Außerhaustermin, war es cool, locker, alles war schön. Kam war ja wieder zurück, war alles eisig und angespannt und habe es dann aber auch durchgezogen, weil ich da einfach von meinen Eltern auch so erzogen wurde und einfach die Mentalität von zu Hause mitbekommen habe. So, wenn du halt was machst und anfängst, dann ziehst du es erstmal durch. Danach kannst du immer noch machen und auch so dieses altbekannte Zitat, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Man muss halt einfach auch mal durch eine gewisse Phase durch. Und ich hatte halt den Vorteil, dass mein Vater selbst eine Führungskraft ist, der einfach mit den jungen Menschen super konnte, super lockeres Verhältnis zu vielen hat und man dann quasi gemerkt hat, wie geht denn eigentlich Führung? wie macht man es quasi heutzutage modern mit einer Lockerheit, dass es trotzdem funktioniert. Und ich habe quasi live erlebt, wie macht man es auf gar keinen Fall. Und da sage ich, da können Menschen immer mit zwei Sachen reagieren. Wenn dir Schlechtes im Leben widerfährt, kannst du natürlich immer nur das Schlechte und das Negative suchen. Ich bin so ein Mensch, ich bin extremst positiv. Das haben auch schon manche gesagt mit, hey, wie kann man wirklich in solchen Situationen einfach immer noch positiv sein? Weil ich sage, du kannst aus jeder Situation was Positives ziehen. In dem Falle war es eine negative Situation, aber ich konnte für mich rausziehen, wie will ich auf gar keinen Fall sein? Wie will ich auf gar keinen Fall mit Menschen und vor allem mit Mitarbeitern, wenn ich mal welche haben sollte, umgehen? Und das sind ja auch so die Learnings, die dazugehören. Es ist nicht immer alles nur schön, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Jeder hat schwere Zeiten irgendwie durchlebt. Jeder hat mal irgendwo was mitmachen müssen, was nicht cool war. Die Sache ist, wie reagierst du darauf? Und für mich war das halt das beste Learning, zu sagen, okay, im Endeffekt danke, dass mir das damals widerfahren ist. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich es auf gar keinen Fall machen will. Und das bringt dich ja auch in deiner Weiterentwicklung als Mensch, als Führungskraft weiter. Und genau dann duales Studium rum, da war ich dann auch schon zum Ende in anderen Agenturen eingesetzt, weil es einfach dann nicht mehr tragbar war. Und dann war ich so ein bisschen Versuchskaninchen, wo in dem kompletten Gebiet unterwegs war. Ich war alle 6 Wochen in einer anderen Stadt, in einer anderen Agentur, war 2 Jahre lang sozusagen Hotelmensch, habe von Montag bis Donnerstag im Hotel übernachtet. Du warst den ganzen Tag auf dich alleine gestellt. Und das sind halt auch Dinge, du wirst da halt unfassbar schnell erwachsen und reifst halt unfassbar schnell, weil du bist auf einmal der Privatkundenspezialist und Sparringspartner zu Versicherungsagenturen, die im jüngsten Fall waren die damals, glaube ich, 35, die meisten sind ja dann eher 50, 55 gewesen, manche waren Mitte 40 und du willst ja nicht wahrgenommen werden wie der Student, sondern du willst ja auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Und dann bist du halt einen Tag die Woche, bist du abends mit dem Selbstständigen natürlich mal was essen gegangen. Als Familienvater er, der dann quasi heim zur Family musste und du warst der 21-Jährige, der in einer fremden Stadt saß und eigentlich den ganzen Tag auf sich alleine gestellt war. Das heißt, du verbringst auch viel Zeit mit dir selber.
Vielleicht mal ganz kurz, wie alt, jung bist du jetzt gerade? Weil das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
Also ich bin noch 29, aber in circa 3,5, 4 Monaten fällt dann auch die 30 bei mir.
Alles klar. Also nur, dass man mal so ein bisschen einschätzen kann. Also wie, von den Erfahrungen, die du gerade berichtest, ich glaube, die haben manche im ganzen Berufsleben nicht. Von der Seite mal ganz kurz zur Einordnung. Genau, also der gute Mann, den ich hier vor mir sehe, der ist noch keine 30. Ich habe für mich mal ganz kurz so zusammengefasst als Learning, und du kannst ja gerne ergänzen oder sagen, dass das passt. Erstmal das Thema positiv, also Dinge positiv sehen und auch zu wissen, was will ich eigentlich nicht oder wie will ich es nicht haben, so rum. Dann natürlich auch mal alles ausprobiert zu haben. Ja, gerade wenn wir über Agenturen, über Vertrieb sprechen, da sich auch nicht zu fein sein, mal die Post zu sortieren, vielleicht nicht jeden Tag und auch nicht jahrelang, aber zumindest, dass man es mal gemacht hat und weiß, was kommt denn eigentlich überhaupt für Prozesse rein, bevor man sie überhaupt anpackt. Dann habe ich mal noch das Thema Dankbarkeit. Das habe ich jetzt öfters bei dir gehört. Vielleicht auch mal dankbar zu sein für gewisse, vielleicht, du hast es, glaube ich, vorhin Schicksal genannt. Manchmal muss man das Schicksal auch erzwingen. Aber das Thema, und fand ich auch schön, auch mal auf die Eltern zu hören.
Ja, gehört auch dazu. Da
Genau.
wird jetzt bestimmt die Mutti den Podcast daheim hören und hat jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen ein Grinsen im Gesicht und wird sich denken so, ah, ob er heutzutage noch so oft auf mich hört, aber damals war es auf jeden Fall noch so.
Aber ich glaube, das gehört mit zu dem ganzen Aspekt Dankbarkeit. Ja, also den eigenen Eltern dankbar zu sein für den Lebensweg und die Möglichkeiten. Genau, also du bist auch jetzt noch und weiterhin sehr jung, und ich glaube, für unsere Branche bist du auch noch in einigen Jahren immer noch ein ganz, ganz Junger. Wann genau hast du jetzt eigentlich dann richtig eine Agentur gegründet, oder wie kam es dazu, dass du dann eine Agentur gegründet hast?
Also im Grunde ein Zwischenstep fehlt da tatsächlich noch. Ich war dann da ja 2 Jahre quasi im Privatkundenbereich unterwegs, aber habe dann nach 1,5 Jahren schon gemerkt mit, hey, das ist cool, ich will auf jeden Fall Kunden betreuen. Mir wurde das persönlich dann aber zu monoton. Will ich jetzt keine mit auf den Schlips treten, weil ich weiß, wir haben sehr viele draußen unterwegs, die betreuen gerne ihre Privatkunden, die auch da super erfolgreich drin sind, aber einfach mir persönlich, für mich, mich hat das nicht genügend gefordert und mir war dann der Arbeitsalltag zu langweilig, weil im Grunde ist es ja doch immer irgendwo so das Gleiche. Der Mensch dahinter ist natürlich anders, aber nachher die Lösung, die wir ausarbeiten und präsentieren, geht ja nachher darum, wie viel Quadratmeter hat dein Wohngebäude, wie viele Geschosse, wie hoch brauchst du deine BU und deine Altersversorgung. Das war so zu viel von der Stange. Weswegen ich ja damals schon recht früh und recht jung dann bei meinem Bezirksdirektor gefordert hatte, ich würde gerne mich in die Firmenrichtung weiterentwickeln, weil mir das einfach am meisten Spaß gemacht hat, einem Unternehmer gegenüber zu sitzen, der sich auch drumherum mit ganz anderen Themen beschäftigt. Es geht um andere Verantwortung, um andere Absicherungshöhen. Und vor allem jeder Tag, jeder Termin ist anders. Mal hast du einen produzierenden Betrieb, dann ein Handelsunternehmen, dann hast du quasi einen Handwerksbetrieb, der draußen rausfährt, und ist einfach viel abwechslungsreicher, viel spannender. Und da dann halt auch wieder das Thema Dankbarkeit, wie du es gerade formuliert hast, weil ich denke, es ist alles andere als selbstverständlich, dass man, das war damals Ende 2019 bis 2020, einem 23-Jährigen schon so viel Vertrauen schenkt mit: Hey, du darfst jetzt mal deinen Firmenkundenberater machen. Klar, ich habe in den 2 Jahren im Privatkundenbereich super geliefert, Top-Zahlen gehabt, super Arbeitsmoral, aber so, ich war damals so bei uns in der Region so der jüngste Firmenkundenberater, der das irgendwo gemacht hat. Und dann sitzt du am Anfang da mit 23 einem Unternehmer gegenüber, der Mitte 50 ist. Und das ist natürlich dann schon einfach ein riesen Gap. Jetzt mit meinen knapp 30 ist das was ganz anderes, aber mit Anfang 20 schon so jung in die Firmenkundenberatung zu gehen, ist ja wirklich unüblich. Und im Endeffekt, sag ich mal, jetzt seit einem halben Jahr ist mir ein bisschen mein Bart gewachsen. Der Bart steht jetzt. Davor hatte ich kein Bart. Das sah ich ja noch viel jünger aus, als ich ohnehin bin. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, mit 23 hätte ich auch als 19 oder 20 durchgehen können. Und da sitzt du in Anführungsstrichen als junger Bub einem gestandenen Unternehmen gegenüber. Ja. Sorry für das Wort, aber das trifft es gerade nicht besser. So viel Eier musst du als Führungskraft erstmal haben, dass du das so einem jungen Menschen zutraust. Und das war dann halt so. Und das war dann aber ein relativ kurzer Prozess, weil wir hatten dann das Thema Umstrukturierung. Man kennt es von Konzernen. Und dann bin ich als Firmenkundenberater in den Bankenvertrieb gegangen. Das heißt, ich habe auch unseren anderen großen Vertriebsweg kennenlernen dürfen, wo ich ultra viel gelernt habe. Sehr viele kompetente Menschen, Mitarbeiter, also da habe ich sehr viel mitbekommen, gerade auch wenn ich an meinen letzten Bezirksdirektor dort denke, den Jochen Wüstholz, der in meinen Augen im Firmenkundengeschäft eine kleine Koryphäe ist, da, von dem lerne ich heute noch täglich und bin heute auch noch des Öfteren auf seiner Terrasse zu einem, sag's mal, R&V-Gespräch, wo wir immer das ein oder andere Bierchen dazu trinken. Und ja, also da auch in viele Produkte, gerade das Thema Kautionsversicherung, einfach nochmal unfassbar Know-how aufbauen können. Und damals war dann klar, okay, da gibt es eine Agentur hier in Stuttgart, mit der verstehe ich mich super. Ich weiß, er wird keine Familiennachfolger haben, da wird es irgendwo jemand geben, der irgendwo da in Relevanz kommt. Und da haben wir schon immer mal so ganz lose gequatscht, dass ich wusste, okay, er könnte es bestimmt sich grundsätzlich vorstellen, dass ich vielleicht mal das Ding übernehme. Jetzt war das natürlich hier in Stuttgart, in der Landeshauptstadt und nicht irgendwo im Allgäu, in der Schwäbischen Alb, in der Prärie eine Agentur, die firmenlastig war. Natürlich ist das natürlich eine Agentur, wo sehr viele Menschen Interesse drauf haben, weil die damals schon ungefähr einen Kompositbestand von etwas über 2 Millionen hatte. Und das einfach bei einer guten Struktur. Und ja, da kam dann aber tatsächlich irgendwann nach 1,5 Jahren, das war damals, glaube ich, im April 22, kam dann ein Anruf mit: Hey Marco, wir hatten unsere Planungsgespräche. Er möchte Ende 23, Anfang 24 aufhören, die Agentur übergeben. Man macht bei uns so ein Übergabejahr. Das heißt, das komplette Jahr 2023 war das Übergabejahr. Und er hat dich als seinen Wunschnachfolger gesehen. Und dann hat die R&V nur gelacht, weil für die R&V war auch ich der Wunschnachfolger als Besetzung für die Agentur. Deswegen war das im Grunde innerhalb von 2 Minuten gequatscht. Und wenn du sowas angeboten bekommst, das ist jetzt für mich auch nur 100 Kilometer von meinem Heimatdorf, und natürlich noch sehr viele enge Freunde und meine Familie leben. Das heißt, ich bin nicht aus der Welt. Und da darfst du ja auch gar nicht lange überlegen, wenn du so eine einmalige Chance bekommst. Und ja, so war quasi dann der Weg hin zum Thema Unternehmertum, wie ich die Agentur bekommen habe. Und dann war 23 klar das Übergabejahr, wo man schon zusammengearbeitet hat. Ich habe viele Kunden vorgestellt bekommen, aber war natürlich da schon unternehmerisch komplett als Freigeist unterwegs, durfte alles machen, entscheiden, war schon auf Akquise für Thema Mitarbeiter, Büro und habe da einfach schon strategisch und konzeptionell sehr viel arbeiten können, damit, da ich mal, da die ersten Grundpfeiler einfach gelegt wurden für jetzt einfach die letzten 1,5, 2 extrem außergewöhnliche Jahre.
spannender Lebenslauf bislang. Und meine Frage, und darin geht ja auch so ein bisschen dieser Podcast, auch der Gedanke, so, dass wir so die Art des modernen Vertriebs in den Vordergrund stellen. Und jetzt einfach mal, ich versuche die Frage mal so rumzustellen. Du hast eine Agenturstruktur, du hast gesagt, da war auch schon eine gute Struktur vorhanden, es war auch ein guter Bestand schon oder sehr guter Bestand schon vorhanden. Wie klassisch war der Agent oder die Agentur aufgestellt? Und was hast du dann innerhalb dieser, also 23 war die Übergabe, also 24, 25 ist jetzt rum, also 2 Jahre, wo du dann komplett frei machen konntest. Also was hast du klassisch aufgefunden und wie hat sich's quasi jetzt entwickelt?
Was habe ich klassisch vorgefunden? Das kann man sich heutzutage eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen, wie das ablief. Man hatte natürlich eine sehr altes Büro, das nicht gerade attraktiv war, dass dort Menschen gerne herkommen, gerne hier arbeiten. Du hattest kaum Parkplätze. Du warst in einem kleinen Städtchen, wo es kein Bäcker, kein Metzger, gar nichts gab, kein Supermarkt, wo man sich mal mittags was besorgen kann. Und es war alles auf Papier. Der Agenturist hatte einen Raum nur voller Ordner. Er hat jede E-Mail ausgedruckt, hat dann teilweise Notizen drauf gemacht, hat die E-Mail eingescannt und mir dann das Ding rübergelegt oder rübergeschickt. Also im Endeffekt, wenn wir von Prozessen und Strukturen und irgendwas denken, gab es da einfach nichts, weil es gab ja auch keine Mitarbeiter. Es gab eine Halbtags-Innendienstkraft, die keine Versicherungsausbildung hatte, die im Grunde so ein bisschen Schäden gemeldet hat als kaufmännische Sachbearbeiterin und fertig. Mehr war da nicht. Von dem her hatte ich den Vorteil, ich darf mich auf einer grünen Wiese austoben, habe ich es immer schön formuliert, hatte aber auch den Nachteil, ich kann ja an nichts Bestehendes andocken. Das heißt, ich muss alles von null machen. Und dann war für mich das Thema, wenn du eh schon alles von null machen musst, habe ich immer so das Thema Startup-Charakter gehabt. Klar, man war damals ja selber noch sehr jung, dann sagt jeder, oh, es ist cool, es ist hip, man will in einem Startup arbeiten, man will diese Lockerheit und das zieht ja junge Menschen an. Und dann dachte mir so, hey, warum denn jetzt nicht einfach mal probieren, diese alte, eingestaubte Versicherungsbranche, wo extrem viele schöne und gute Sachen mit sich bringt, auf komplett moderne Weise auszuleben und das Ganze in der Startup-Mentalität hochzuziehen. Spoiler vorneweg, irgendwie hat es geklappt. Wie es geklappt hat, war da halt einfach auch das Thema, ich habe von Anfang an nicht mehr die Prozesse überlegt, wie brauche ich einen Prozess, wenn ich jetzt ein oder zwei Mitarbeiter habe, sondern wie muss meine Struktur, meine Prozesse aussehen, wenn ich irgendwann 5, 6 oder 7 Mitarbeiter habe. Weil mir klar war, ich muss in Personal investieren, ich will in Personal investieren, ich will wachsen und ich habe es mir auch zugetraut und hatte einfach auch dieses hundertprozentige Vertrauen in mich als Person, diesen Weg so gehen zu können. Und ja, du hast eine Frage, wie es aussieht.
Wie, also das fand ich jetzt spannend. Also das ist ja trotzdem eine kurze Phase jetzt. Also wir reden über 3, also maximal 3 Jahre. Wie weit war dir, als du angefangen hast, schon klar, dass du quasi, zumindest strukturell, wir reden mal noch nicht über einen Erfolg, weil hast du ja selber gesagt, musst dich selber kneifen, ne? Also ob das wirklich alles stimmt. Und ich kann dir sagen, ja, es stimmt. Aber wie weit konntest du das schon vorhersehen oder hast du damals schon das Bild gehabt von einer Agentur, so wie sie heute ist? Wie groß würdest du sagen, war das Gap zu dem, was dann wirklich gekommen ist?
Also im Grunde der Gap, wie es wirklich gekommen ist, war dann riesig, weil ich hatte mir eigentlich damals 2023 eine Vision für 2030 gemacht. Und diese Vision für 2030 von Bestandsgröße, Mitarbeiter, wie man aufgestellt ist halt schon gefallen. Und ich musste dann diese Vision 2030 mit gewissen Bestandsgrößen und Zahlen immer wieder überarbeiten, weil einfach der Wachstum dann auf einmal so exponentiell und gigantisch war. Allein, wenn man sich anschaut, wir sind jetzt ein 12-köpfiges Team seit diesem Jahr, dass man einfach in der kürzesten Zeit 10 Menschen, ne, eingestellt, eingearbeitet hat, obwohl ja währenddessen trotzdem ja auch die komplette vertriebliche Sphäre ja auch noch mit bedient wurde, war halt im Grunde einfach auch nur zu bewerkstelligen, weil man einfach sagen muss, dass einfach die Jahre 23, 24 so intensiv waren, wo halt nichts mit der normalen 5-Tage-Woche, nichts mit einem 8-Stunden-Arbeitstag zu tun hatte. Da waren, ich glaube, im Jahr 23 hatte ich 8 Urlaubstage im gesamten Jahr, habe fast jedes Wochenende durchgearbeitet, hatte oft samstags noch Kundentermine bei Bekannten in der Heimat und habe samstags, Sonntag jeden Tag 3, 4, 5 Stunden mit dem Laptop auf dem Schoß oder abends von 20 bis 22 Uhr mit dem Laptop auf dem Schoß Spotify im Hintergrund laufen gehabt. Weil diese ganzen strukturellen und konzeptionellen Dinge, die nicht das operative Tagesgeschäft sind, halt zu solchen Zeiten gemacht, wo ich nicht in den Kernarbeitszeiten hätte da sein müssen und hatte einfach fairerweise über die Jahre eigentlich einen doppelten Job vom Zeitaufwand als auch vom Mengengerüst. Anders kann man es irgendwie gar nicht titulieren, weil wie willst du das sonst irgendwo wuppen und bewerkstelligen? Klar, was cool ist, wenn du den ersten Außendienstler geil eingelernt hast und die erste VA, dann ist das bei uns so ein autarker Prozess, dass natürlich die nächste Vertriebsassistentin mit der neuen VA 80% zusammen schon macht und ich dann nur Nuancen mitmachen muss, im Außendienst ähnlich. Das ist dann quasi ein gewachsenes System mit der Zeit. Aber bis man mal auf dieses Level und diesen Qualitätsanspruch hinkommt, war halt einfach sehr viel mit privatem Verzicht und einfach das Unternehmertum war 23, 24 halt einfach zu 100% Mittelpunkt und Fokus vom Leben, wo man halt in vielen anderen Bereichen auch zurückgesteckt hat. Anders geht's nicht. Also da brauchen wir uns ja auch keine Illusion machen. Ich hatte zu der Zeit beispielsweise und auch heute keine Partnerin. Hätte ich in der Zeit irgendwo eine Partnerin gehabt, das hätte ich wahrscheinlich in dem Pensum und Level gar nicht machen können, weil man ja fairerweise sagen muss, es gibt Wichtigeres im Leben als den Beruf, als eine Firma. Klar, bei mir war das nicht vorhanden. Ich konnte dann meine freie Zeit natürlich für meine engsten Freunde und auch für die Firma investieren, wo ein anderer halt viel mehr Zeit mit seiner Partnerin oder vielleicht sogar dann schon Kinder, weil wir viele sicherlich Zuhörer hier haben werden, die einfach eine Family haben, sag ich, da kannst du irgendwann gar nicht dieses Pensum so abrufen, wie es jetzt bei mir die letzten 2, 3 Jahre irgendwo der Fall war. Und hast du eine Frage?
Sehr gut.
Weil es
Ja,
sah so
ja, ja.
aus, wie wenn du jetzt
Ja,
zwischenfunken
ja,
willst.
ja. Also was mich an dieser ganzen Transformation noch interessieren würde, ist, ich bleibe mal bei meiner Ursprungsfrage, also wegen dem Zielbild. Also du hast gesagt, du hast es wesentlich schneller erreicht, als du es geplant hattest und hast auch jetzt, danke für die Offenheit, natürlich auch klar dargelegt, dass deine Familiensituation oder deine private Situation es teilweise zugelassen hat, dass du dieses Pensum fahren konntest. Was mich nochmal interessieren würde, ist, also du hast es schneller hinbekommen, ja, aber war das Zielbild trotzdem oder das, was du dir überlegt hast, das also nahezu identisch und es ist einfach nur schneller gekommen oder hast du auch das Zielbild immer wieder korrigieren müssen?
Nee, das Zielbild war tatsächlich identisch. Also da hatte ich wirklich über 1, 2 Jahre eine ganz klare Vision im Kopf, wie meine Agentur, wie die Arbeitsweise, wie das Umfeld aussehen soll. Und da muss man auch wirklicherweise sagen, da war ich Gott sei Dank auch ein kleiner Sturkopf, habe mich da keinen Millimeter von der Vision irgendwo abbringen lassen, habe eigentlich auch den Weg dorthin schon relativ klar mit Mission, also typisch Vision, Mission, Strategie, alles ausgearbeitet, wo klar war, was für Maßnahmen muss ich denn treffen, um die Dinge zu erreichen. Das ging alles auf, ging alles größer, schneller wie gedacht. Aber an der eigentlichen Vision wurde tatsächlich nie gerüttelt. Und auch der Aktionsplan musste jetzt in den 2 bis 3 Jahren nie angepasst werden, weil ich einfach das große Glück hatte, dass irgendwie den Plan, den ich mir zurechtgelegt habe, Stand heute zu 110% gepasst hat und aufgegangen ist.
Auch hier ganz kurze Zusammenfassung, was ich für mich mal mitnehme. Also, du brauchst ein Zielbild und eine Vision. Für diese Zielbild und Vision brauchst du natürlich Fleiß, aber das ist dann sicherlich, und da möchte ich nochmal wiederholen, sehr wertvoll, einfach mal darauf hinzuweisen, dass nicht jeder die gleiche Lebenssituation hat, um dieses Pensum zu fahren, aber
Muss man in meinen Augen aber fairerweise in so einem Podcast irgendwo sagen, weil sonst hinterfragt sich jemand, warum mache ich das nicht, warum habe ich das Pensum nicht gefahren, so offen und ehrlich müssen wir irgendwo sein. Hätte ich da irgendwo eine Partnerin gehabt in den Zeiten, dann hätte ich dieses Pensum in der Art und Weise so auch nicht abgerufen und hätte es wahrscheinlich auch nicht abrufen können und wollen, weil es, wie gesagt, wichtige Botschaft, es gibt Wichtigeres im Leben als die Arbeit und dieses Unternehmen und ja, das muss man halt einfach auch sagen, weil nicht, dass sich da der ein oder andere dann hinterfragt und sich denkt, hey, und natürlich habe ich damals halt mit 6, 7, 28, 29 wahrscheinlich noch ein anderes Zeit- und Energielevel, wie wenn ich jetzt irgendwie mit 45, 48 eine Agentur übernommen hätte. Da hast du ja natürlich so das Thema Stunden und Verzicht und wenig Schlaf und hin und her, was du sicherlich einfach noch anders eingetaktet bekommst, weil man halt einfach doch noch, sage ich, ohne jetzt jemanden auf den Schips zu treten, wahrscheinlich in den jungen Jahren noch ein bisschen mehr Power hat.
Nein, ich finde das genau richtig, dass du das so klar auch formulierst, weil wir brauchen uns nicht vorzumachen, dass man jetzt einfach auf dem Reißbrett sagt, so, das, was der Marco gemacht hat, das mache ich jetzt in den nächsten 2 Jahren auch und dann ist das exakt das Gleiche. Also das wissen wir, das wird so nicht funktionieren. Ich habe noch als neben Zielbild und Fleiß habe ich noch das Wort stur aufgeschrieben. Also eine gewisse Klarheit für das Ziel zu haben, das Engagement. Das ist das eine, aber auch die Sturheit, weil ich könnte mir vorstellen, aber du kannst ja sagen, ob es so war oder nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass du auch in den letzten 3 Jahren vielleicht mal Situationen hattest, wo Leute gesagt haben, ey, glaube ich nicht, dass das klappt oder dass das funktioniert. Und ja. Ne? War das so?
Mehrfach. Und das waren so Momente, klar wusste ich, dass der Plan und die Vision irgendwo groß ist. Die war aber auch bewusst so groß. Und es ging los. Ich habe 2023 hatten wir die erste Jahresauftakttagung, als ich dann wieder bei den Selbstständigen war, damals ja noch im Übergabejahr, wo es darum ging, okay, ich soll direkt vor 200, 150, 200 Leuten auf die Bühne, komplett Süddeutschland, mit Außendienstler war da und soll so ein bisschen von meiner Vision, da ging es nur rein um das Thema Office-Konzept sprechen, also nicht die Vision im Allgemeinen, sondern nur wirklich, wie ist das Büro geplant, warum ist das so und so geplant. Und damals hieß es zu mir schon, ich darf nicht meine tatsächlichen Kosten nennen, die ich investiere. Ich musste die schon um fast 50% runterschrauben, weil die Zahl schon groß genug war, damit ich quasi, damit es nicht irgendwie so zu arg rüberkommt von der Bühne. Und da muss man sagen, gibt's natürlich, die gab es damals schon immer ein paar, die von Anfang an positiv waren, gesagt haben, ey, endlich geil, endlich mal jemand, der einen Plan hat, der eine große Vision hat. Heutzutage Neudeutsch sagt man ja mittlerweile Macher dazu in unserem Jugendslang oder der Jugendsprache. Und da sind viele herkommen, ey, geil, endlich mal ein Macher, endlich der mal was bewegen, was reißen will. Die Vereinzelte gab es schon immer, die wurden jetzt Gott sei Dank über die Jahre mehr. Aber dann gab es natürlich auch sehr viele, die natürlich drin saßen. Ach, schon wieder so ein Schwätzer, der fällt eher auf die Schnauze und zu mir hingekommen sind, ey, du übernimmst dich doch, das wird nichts. Und das sind dann schon so Dinge, da kannst du dich von runterziehen lassen, was wahrscheinlich die meisten Menschen irgendwo getan hätten, weil auch der führt ja die Agentur jetzt schon 15, 20 Jahre, der weiß bestimmt mehr als ich, der macht das bestimmt besser als ich. Und bei mir ist das im Endeffekt so, ich glaube, das kannst du dir auch gar nicht irgendwie antrainieren oder anlernen. Manches hast du vielleicht einfach in dir drin oder nicht. Wenn mir zu jemand was sagt, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kannst du nicht, das passt so nicht, dann ist das für mich die größte Motivation, es erst recht zu machen. Das ist wie, da hatte ich letztens mit einem guten Kumpel von mir ein Gespräch, der ist Fußballtrainer und er sagt zum Beispiel auch, er macht seine besten Spiele, wenn die gegnerischen Fans ihn beleidigen und hassen, weil also dieser interne Ansporn ist mit, man will einen irgendwo runtermachen, will einen irgendwo runterziehen und ist dann, ich will keinem was beweisen mit meiner Agentur, ich mache das alles für mich, für meine Freunde, für meine Familie, für mein Leben. Ich muss nicht irgendwo mich hinstellen und sagen, hey, ich arbeite jetzt so viel und mache das, damit ich mich so auszeichnen darf. Und die sagen dann, guck mal, ich habe es geschafft. Aber wenn mir jemand quasi sagt, ich kann es nicht, das klappt so nicht, das funktioniert nicht, ist das nochmal so innerlich dieser Ansporn mehr, zu sagen so, hey, dir werde ich es zeigen, du wirst Augen machen, warte mal ab, du wirst es sehen. Und dann, ein Jahr später, hat man natürlich schon gemerkt, okay, man hat viele Leute eingestellt, dann kamen viele mit, ah, du übernimmst dich, du stellst doch viel zu viele Leute ein, du wächst zu schnell und das passt doch alles nicht und das kann nicht funktionieren. Und dann hat man jetzt das Jahr 25 gesehen, da hatten wir dann auch irgendwann eine Tagung, ich glaube, das war im April oder Mai, es war im Mai, war ich dann auch auf der Bühne, wo auch mal über so ein paar Zahlen berichtet wurden, die bis dahin schon quasi in Produktion gebracht wurde. Da sind dann natürlich einige schon ein bisschen verstummt und waren dann so, okay, da ist ja auch wirklich Substanz dahinter. Und es kam aber trotzdem immer noch so ein paar Vereinzelte zu mit, hey, wirklich Hut ab, ich finde das geil, was du auf dem Weg machst, aber ey, sei vorsichtig, pass auf. Und du merkst schon, das hat sich extrem gewandelt, nachdem man das halt einfach mal diesen Proof über 1, sage ich mal 2 Jahre nachhaltig irgendwo bewiesen, geliefert hat. Aber natürlich war erstmal sehr viel negativ, weil man ja auch fairerweise dazu sagen muss, bei uns in der Branche, es gibt einfach, ich nenne es einfach so, viele Schwätzer, viele, die von großen Dingen und Visionen erzählen. Aber nur weil ich davon erzähle, wird es halt einfach nichts. Ne? Mein Motto war halt da schon immer so, einfach mal machen. Einfach machen, einfach tun, einfach durchziehen. Nicht so groß rumproleten, was willst du machen, was willst du erreichen, sondern einfach liefern. Und da bin ich einfach ein Fan davon, Taten statt Worte sprechen zu lassen, weil es ist halt einfach so. Da ist viel mehr dahinter.
Es gibt ja nicht umsonst den schönen Spruch, auch Neid muss man sich erarbeiten, ne? Von der Seite würde mich jetzt mal so ein bisschen dein Zielbild dann interessieren, also sprich auch die heutige Realität. Es gibt so die klassische Frage, so was ist dein USP? Ja, also man könnte so stellen, ich möchte es aber mal andersrum sagen, also was macht deine Agentur aus? Wo siehst du die Besonderheit, wenn man vielleicht eine klassische Agentur daneben stellt oder vielleicht auch die Agentur, wie sie war, bevor du sie übernommen hast? Was ist jetzt anders?
Ja, ich sag, bei uns in der Agentur gibt es schon viele Besonderheiten. Ich glaube, am besten lässt sich das wirken, wenn man einfach mal einen Tag bei uns verbringt und wirklich auch mal so die Euphorie und die Mentalität sieht, mit was für einer unfassbaren Lockerheit wir arbeiten. Also zum Beispiel, das darf man gar nicht erzählen, wir arbeiten alle mit Badelatschen im Büro. Da trägt keiner normale Schuhe. Ich habe einen eigenen Merch-Team-Shop mit einem Kooperationspartner von Jaco, der mit meinem eigenen Unternehmenslogo das gebrandet hat. Da ist natürlich jeder mit Klamotten ausgestattet. Und da haben wir natürlich auch Jacoletten, nennt sich das Ganze, statt Adiletten dann machen lassen. Und das sind quasi unsere Bürohausschuhe, weil das einfach schon so viel lockerer, viel entspannter ist. Du läufst dann mit Hausschuhen quasi schon im Büro rum. Und auch dieses, ich lasse nicht irgendwie den typischen Chef oder die typische Führungskraft raushängen. Klar, im Endeffekt, zu manchen Momenten, wenn es dann halt mal eine Ansage gibt oder klare Rollenzuweisung, dann ist quasi klar, im Endeffekt, wer dann wirklich das Sagen hat. Aber das brauchen wir meistens gar nicht. Du musst dir jetzt vorstellen, ich habe zum 1.1. ja einen meiner engsten Freunde, den Philipp Ernst, als weiteren Geschäftsführer und auch Firmenspezialist für mich gewinnen können, wo ich auch riesig dankbar drüber bin. Ich habe seit dem 1.1. habe ich als einziger Mensch keinen festen Schreibtisch, kein Büro mehr. Der Chef der Agentur ist der, der sich hinten anstellt, der quasi sein Geschäftsführerbüro quasi Philipp zur Verfügung gestellt hat für die Tage, die er in Präsenz da ist. Jeder Mitarbeiter hat seinen fixen Schreibtisch und ich sitze zurzeit jeden Tag teilweise an zwei, drei verschiedenen Schreibtischen. Wenn da mal kurz Luft ist, sitze ich 2 Stunden dort angedockt, dann sitze ich vorne bei den VAs, quasi am Empfangsdresen am Arbeitsplatz, sitze an unserem Coworking-Dresen. Also das sind, glaube ich, auch so Dinge, die du in relativ wenigen Agenturen findest, das sage ich immer so, sich selbst nicht für zu wichtig nehmen, da einfach diese Lockerheit auch schaffen, bei trotzdem aller Klarheit, wer dann schlussendlich das Sagen hat. Und wenn das einfach für jeden klar ist und jeder das respektiert und dann auch die Mitarbeiter so eine Moraleinstellung haben zu dem Ganzen, dass die einfach diese Freiheit, die sie bekommen, wertschätzen, es nicht überstrapazieren, dass einfach immer klar ist, okay, wo ist denn eine Grenze? Das ist, sage ich mal, so dieses Menschliche, was das Ganze ist, weil da haben wir ja eingangs drüber gesprochen, über positive, negative Führungserfahrung. Für mich war klar, warum sollte ich irgendwie ein Leitbild von Chef vorgeben? Ich habe mir erstmal überlegt, was für eine Arbeitsatmosphäre hätte ich gerne? Wie würde ich gerne arbeiten? Wie habe ich es damals gerne als Angestellter gemacht? Mit welcher Freiheit, mit welchem Vertrauen, mit welcher Selbstbestimmtheit? Und warum sollte ich als Chef dann anders sein? Ich will doch dann, dass meinen Mitarbeitern mein Maß mindestens auch so zur Verfügung stellen und dann natürlich noch auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wie hätten Sie das gerne? Wir haben im Schnitt 1 bis 2 eher 2 Homeoffice-Tage pro Woche mit einem Switch-Modell, die zum Beispiel nicht fest sind, die werden nicht abgestimmt. So entweder ist halt der Mitarbeiter am nächsten Tag im Büro oder halt eben nicht, dann ist halt per Teams erreichbar. So dieses Thema Kontrolle ist da komplett außen vor, weil ich steuere nur nach Ergebnis. Ich steuere meine Außendienstmitarbeiter, damit sind die Zahlen gut. Und ich steuere meine 3 oder sag ich mal 4 Innendienstkräfte, eines davon ja Mutterschutz, mit, sind halt einfach alle Anfragen erledigt. Und im Sommer, wenn wenig los ist, schicke ich die halt kontinuierlich 1, 2 Stunden vorher heim. Weil warum sollten die heutzutage Zeit im Büro absitzen? Wenn eh nichts reinkommt, dann können sie auch um 14 Uhr heimgehen und sollen sich ins Freibad reinlegen. Feel free. Die Arbeit ist getan, die Kunden sind glücklich, jeder hat innerhalb von 24 Stunden seine Rückmeldung bekommen, die Zahlen passen. Und warum sollte ich dann nicht jedem von meinem Team sozusagen diese unternehmerische Freiheit auch mitgeben, einfach da ein bisschen in der Zeiteinteilung zu sein, weil sollen die dann 2 Stunden Däumchen drehen am Büroschreibtisch, wo jetzt ist die 38-Stunden-Woche abgesetzt, oder? Sollen sie sich einfach ins Freibad legen, haben aber nur 30 Stunden diese Woche gearbeitet, aber alle Aufgaben sind ja erledigt und das ist doch das, was nachher zählt. Plus Startup-Mentalität, wir haben eine Nintendo Switch, wo wir wirklich jeden Tag, jede Mittagspause Mario Kart zusammen zocken. Und das ist ja auch so für viele undenkbar, aber das ist mittlerweile so fest in unseren Alltag integriert, dass manchmal, wenn wir, also auch Gäste, wenn wir von R&V Gäste haben für Workshops, die müssen mit uns dann auch halt eine Runde Mario Kart spielen, weil das gehört sich einfach so. Und da fragen die Außendienstler immer so in stressigen Phasen, oh Marco, hast du heute Zeit? Weil ich halt nicht immer mitspielen kann, weil ich halt viel zu tun habe. Aber da ist dann wirklich so die Frage mit, hey, hast du heute Zeit? Kannst du heute die Zeit nehmen? Weil wir wollen jetzt schon halt mal wieder zur vierten Runde zocken. Und das ist halt cool. Und trotzdem lief es ja in der Agentur super und es hat alles geklappt. Und ich sag, das ist so das eine so vom Menschlichen und dann halt auch wirklich, dass wir eine ganz klare Rollenverteilung haben. Es gibt keine Team-Meetings. Wir haben ein Jahresauftakt-Meeting und machen dann halt punktuell Workshops zu unserem CRM-System, zu irgendwelchen fachlichen Sachen. Lass es zwei, drei noch im Jahr sein. Aber warum brauche ich jede Woche oder jeden Monat ein Team-Meeting, wie es viele Agenturen machen? Ist in meinen Augen mittlerweile bei 12 Personen 2 Stunden mal 12 Personen. Und wenn ich das jede Woche mache, wie viele Arbeitswochen ich an Arbeitskapazität in meinen Augen verschwende. Wir haben halt einfach ganz klare Aufgaben-Rollenverteilung. Jeder weiß, was zu tun ist, wie es zu tun ist. Wir sind über Gruppenpostfächer gesteuert, dass quasi nicht alle einzeln bombardiert werden, weil du musst ja auch das Arbeitspensum aufs gleiche Level bringen. Deswegen alles zentralisiert, sei es WhatsApp, sei es Telefonie, sei es E-Mail, alles in den Gruppenordner. Keiner hat die direkte E-Mail von einem Mitarbeiter, sondern die schreiben alle dorthin. Und so hast du das auf einem Level gehalten und hast halt eine unfassbare Zufriedenheit. Dann Kühlschränke sind immer voll mit Softdrinks. Wir haben immer Snacks da, haben einfach ein super tolles Büro, wo man einfach gerne auch hergeht, weil ich halt auch sage, du willst die Menschen ins Büro ziehen, dann schaff ihnen dort das Umfeld, dass sie auch gerne herkommen. Und auch das machen leider Gottes viele Agenturen nicht. Die hoffen, dass die Leute irgendwo herkommen und haben dann so ein altes, vergilbtes Büro, wo es halt einfach nicht attraktiv ist, wo du selber nicht gerne drin arbeitest. Wieso sollten dann andere Menschen gerne dorthin gehen? Und das ist, sage ich mal, das, was so von der Struktur und vom Aufstellen her unsere Agentur besonders macht. Plus muss man halt auch sagen, unsere älteste Mitarbeiterin ist zum Beispiel 35, so unser Student 2021. Das heißt, wir haben halt auch natürlich ein sehr cooles, lockeres Miteinander, weil wir halt, sage ich, eine komplett untypische Altersstruktur für die Versicherungsbranche irgendwo haben. Und so ziehst du natürlich noch mehr Gleichaltrige, die gleich ticken, die gleich denken, die diese Offenheit, Lockerheit haben, auch in dein Team irgendwo an. Das sind ja viele Faktoren, die da zusammenlaufen.
Was ich mal total spannend finde jetzt während deiner Ausführungen, ich habe dich gefragt, was deine Agentur besonders macht. Und interessant finde ich, dass du jetzt erstmal in Anführungsstrichen nur über kulturelle Dinge gesprochen hast. Also über vielleicht auch ein bisschen Rollenbild, also dein Rollenbild als ich sage jetzt mal Chef, Leadership-Thema, über Kultur. Also ich glaube, viele andere, und das will ich jetzt gar nicht beurteilen, bewerten, ist einfach nur eine Wahrnehmung, die ich habe. Viele hätten vielleicht angefangen mit irgendeinem Sales Funnel, mit irgendeiner Zielgruppe, mit irgendwelchen Tools, die sie nutzen, die sie erfolgreich machen oder sonstiges. Aber du fängst an mit Kultur. Und finde ich einfach spannend. Und das wollte ich einfach an dieser Stelle nochmal herausstellen. Was mich jetzt noch interessieren würde zum Abschluss, bevor wir den ersten Teil unseres Interviews beenden, würde ich trotzdem nochmal fragen, gibt es denn abseits von der Kultur noch etwas Richtung, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Zielgruppe, Sales Funnel, irgendwas in der Richtung, was euch vielleicht abhebt oder wo ihr euch darauf spezialisiert habt?
Ja, also im Grunde musst du unsere Agentur da als zweigeteilt betrachten. Wir haben quasi den Privatkundenbereich und den Firmenkundenbereich. Ich habe von Anfang an für mich die klare, harte Trennung gezogen. Kein Privatkunde bekommt meine direkte E-Mail noch meine Handynummer. Das geht alles aufs Team, weil oftmals finden wir ja vor, die Top-Privatkunden, wo gut Umsatz generiert werden kann, liegen beim Agenturinhaber selber. Für mich war klar, ich mache nur Firmenkunden, weil ich ja auch meinen Mitarbeitern die Top-Privatkunden lassen will, weil ich ja auch möchte, dass meine Außendienste dann sehr gutes Geld verdienen. Ich kann die ja nicht in den unbetreuten Beständen, die ich über 5 Jahre nicht betreuen wollte, drin rumrennen lassen und hoffen, dass die glücklich werden und gutes Geld verdienen. Das ist das eine und ich sage, das ist schon wieder fast so ein kultureller Punkt. Du kannst quasi ein Unternehmen und Mitarbeiter aufbauen im getreuen Motto, dass du an deine eigene Gewinnmaximierung denkst oder dass du ein System baust mit Vergütungsmodellen, dass du selber auch immer einen kleinen Part mitpartizipierst an deinen Außendienstler. Und ich habe meinen Jungs immer gesagt, ich will, dass ihr erfolgreich werdet. Ich will, dass ihr Geld verdient. Weil das ist dieses typische Go-Giver-Prinzip. Das ist übrigens das beste Buch, was ich in meinem Leben je gelesen habe. Ich will bei den Jungs Wert stiften, Wertschöpfung schaffen. Und wenn ich es schaffe, dass sie erfolgreicher sind, dass sie mehr Geld verdienen, dass sie glücklicher sind dadurch und ich ja im Endeffekt ein bisschen daran mitpartizipiere, ist das doch viel schöner, wenn ich immer nur in den Vordergrund stelle, wie schaffe ich es, dass sie erfolgreicher, besser werden, weil ich weiß, das zweite Ergebnis im Nachgang ist, ich partizipiere auch davon und so gehe ich auch mit meinen Firmenkunden um. Wir wissen ja selber, im Firmenkundengeschäft ist vieles umsatzabhängig. Kannst du mehr Mitarbeiter einstellen, machst du mehr Umsatz. So, wir helfen halt auch in der Nettolohnoptimierung und der Steueroptimierung ganz anders wie viele andere Agenturen. Wieso ich immer sage, ich stelle den Nutzen unseres Kunden in den Vordergrund. Das predige ich auch den Jungs immer und immer wieder. Das ist, glaube ich, so unser Haupt-USP, dass wir nicht irgendwelche Produktionszahlen sehen, dass ich mich nicht durchplane, ich will dieses Jahr so viel Leben, so viel Kranken, so viel Unfall, so viel Firmenkunden schreiben, sondern dass es darum geht, ich will möglichst vielen Menschen Wert stiften, möglichst vielen Kunden, möglichst vielen Unternehmen, möglichst vielen Mitarbeitern der Unternehmen. Und wenn ich quasi dann die Verbesserung der Situation des Unternehmens in den Mittelpunkt stelle und weiß, dass ich ja davon nachgelagert 1, 2 Jahre später automatisch durch die Vergütungssysteme der Versicherungsbranche davon partizipiere, ist das doch genau diese Win-Win-Win-Situation, die eigentlich jeder immer behauptet zu schaffen, aber die wenigsten es einfach irgendwo hinkriegen. Am Endeffekt ist doch jeder nur an sein eigenes Geld irgendwo oder ans eigene Geld gesteuert, an die Zahlen gesteuert. Ich habe die Zahlen vorgelegt bekommen, die will ich bringen, die muss ich bringen. Und du weißt auch, da viele Vermittler haben doch schon im Kopf, oh, wenn der jetzt die 400 € Vorsparrate unterschreibt, dann hat er doch schon im Hinterkopf überschlagen, was der daran verdient. Und das sind teilweise so Dinge, das hört sich jetzt irgendwo provokant an oder blöd, aber das juckt mich in dem Falle wirklich absolut überhaupt nicht, weil ich sage, Prio 1 ist, wie verbessere ich die Situation von meinem Gegenüber, sei es der Unternehmer für sich selber in der steuerlichen Betrachtung oder für die Risikosituation vom Unternehmen, dass er einfach eine höhere Freiheit hat, mehr zu investieren, mehr zu machen, er hat eine bessere Liquidität, damit er quasi wachsen kann oder ertragreicher wird. Weil ich dann weiß, zu 100% im zweiten Schritt muss ich automatisch davon partizipieren, weil einfach die Vertragsgestaltungen so sind. Und das, sage ich, ist auf der kulturellen Ebene der Hauptbenefit oder Haupt-USP von uns, weil wir einfach Themen anders angehen. Und das Geile ist, ich habe ein Team zusammengestellt, wo einfach jeder das so sieht, wo jeder so tickt. Nicht, weil ich das denen irgendwo einfiltriert habe, sondern weil die einfach schon so eine Grundeinstellung mit an den Tag gebracht haben. Und wir das natürlich verfeinert, ausgearbeitet haben und jeder hat also im Vertrieb bekommt jeder von mir das Buch Go Giver zum Start geschenkt mit einer persönlichen Widmung vorne drin, die ich handschriftlich reinschreibe, wieso ich denke, wie das Buch ihm weiterhilft durch die Eigenschaften, die er schon mitbringt und die in dem Buch behandelt werden. Und dann natürlich, einfach die Größe vom Team ist ein riesen USP, weil meine Außendienstler machen nur Außendienst. Die machen keinen Schaden, die machen keinen Service, die machen keine Vertragsauskünfte, die machen wirklich nur Kundenbetreuung, Außendienst, weil wir einfach ein super Backoffice-Team haben mit Maya, Luisa, Aysun und Natascha, die einfach einen Weltklasse-Kundenservice machen, weil wir halt einfach auch diese Man- und Woman-Power haben, um diesen Service bieten zu können, dass Kunden wissen, wir haben uns vorgenommen, jedem Kunden innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung zu geben oder schon final zu antworten. Und wenn es nur ist, es ist eingegangen, wir klären es, du weißt in 3 Tagen Bescheid. Diese Geschwindigkeit, mit Kunden zu interagieren, ist einfach ein riesen USP, weil wir die klare Trennung haben. Es wird nicht beim Außendienst angerufen, der draußen Kunden betreut. Die rufen bei der zentralen Nummer im Innendienst an und kriegen sofort ihre Info. Jede Vertriebsassistentin bei mir braucht verpflichtend die Versicherungsfachfrau. Ich stelle niemanden nur in einem kaufmännischen Bereich an. Jeder bei mir muss das Versicherungs-Know-how mitbringen, um Vertragsauskünfte, Infos und Sachen geben zu können, weil diesen Qualitätsstandard, den wir irgendwo setzen, der ist einfach unfassbar hoch. Und diese Multiplizierbarkeit dieser Qualität haben wir halt auch gewährleistet über regelmäßige Praxisbegleitung, über, sage ich mal, Sparrings, die wir machen und halt über eine eigens gestrickte Präsentation mit in einem modernen Gerüst mit vielen Folien, wo ich einfach weiß, wenn das jeder Mensch, Mitarbeiter bei dem Kunden so durchgeht, ist an alles gedacht. Wir haben unseren Beratungsstandard auf ein ganz anderes Level gehoben und dann natürlich der Einsatz von den digitalen Tools dazu on top, weil das eine ist ja, ich habe jetzt die ersten zwei Grundlagen beschrieben. Du brauchst eine unfassbare Qualität. Die Qualität musst du skalierbar machen. Dann brauchst du erstmal viele Menschen, um die Qualität in die Skalierfähigkeit zu bringen und das Thema Zeit zu verkürzen, dass du halt einfach deutlich mehr machen kannst. Und dann ist der nächste Step durch digitale Tools, es hinzukriegen, diese Qualität mit Faktor 1 zu n multiplizierbar zu machen, damit du in der gleichen Zeit mehr Kunden in diesem Qualitätsstandard betreuen kannst, wo nicht nur Menschen machen können, sondern dass quasi Menschen zusammen mit der Technik noch viel mehr Menschen betreuen können. Und das sind dann so die Themen wie halt einfach jetzt Superchat als WhatsApp-Business-Lösung, dann Flixcheck für viele Themen, die wir da einfach einsetzen, wo wir da einfach super Kooperationspartner haben. Das zum einen im Operativen und alles, was Marketing und Sachen Branding drumherum angeht, mache ich gar nicht selber. Ich habe nur noch externe Agenturen für alles, weil ich sage, wir fokussieren uns auf unser Kerngeschäft. Das ist ja auch das Thema Außendienst. Fokussiert euch auf euer Kerngeschäft. So sage ich als Unternehmer, ich fokussiere mich auf mein Kerngeschäft und das sind Firmenkunden betreuen. Alles, was Buchhaltung, Steuer angeht, lasse ich quasi das Lohn- und Steuerbüro von meiner Steuerberaterin machen. Alles, was Videos machen, schneiden, Bilder, Grafiken angeht, macht mein Videograf. Alles, was LinkedIn Personal Branding angeht, mache ich natürlich in sehr enger Abstimmung mit meiner Agentur fürs Personal Branding, weil ich auch sage, ich habe da keinen Bock drauf, da sehr viel Zeit zu investieren. Es gibt Menschen, die können das besser als ich. Das muss man sich einfach als Unternehmer auch eingestehen. Du musst ja gar nicht in allem der Beste sein. Du musst die Leute finden, mit denen du zusammenarbeitest, die du für dich gewinnst, die du für dich einstellst oder als externe Dienstleister holst, die die Experten in dem Bereich sind. Und wenn ich dann denen Eurobetrags X gebe, dass ich eigentlich so und so viel Zeit investiert hätte, weil ich bin Mensch, ich denke nur noch in Zeiteinheiten, nicht mehr in Geldeinheiten, muss mir halt nur bewusst sein, dass ich in dieser Zeit mit meiner Kernkompetenz Firmen zu betreuen einen höheren Umsatz generieren sollte, wie ich an Kosten produziere, dann bin ich betriebswirtschaftlich im Plus und bin qualitativ ja auch im Plus, weil es ja extra Experten gibt, die nur für diesen Bereich ihre Kernkompetenz einbringen. Und das ist, sage ich mal, auf einen USP kannst du es gar nicht fassen, wie du merkst, sondern das ist so, ich nenne es mal der allgemein unternehmerische Ansatz USP, wie ich das Ganze großgezogen habe, wie ich das denke, wie man das machen sollte, der ja scheinbar nicht ganz so verkehrt aufgegangen ist.
Also ich glaube, man merkt auf jeden Fall, dass deine Vision schon stark geschärft ist und dass da ein Gedanke dahinter ist, der oder Gedanken, die ineinander spielen. Und ja, alle, die es interessiert, was Marco eigentlich von Bonifikationen, Wettbewerben, Motivationen, die wir generell in der Ausschließlichkeit kennen, Instrumente, was er davon hält, welche weiteren Erfolgsfaktoren, Learnings er hat. Und das erfahren wir in der nächsten Folge. Da freue ich mich schon mal drauf, Marco. Vielen Dank schon mal für die Insights, die du uns jetzt gegeben hast und welche Zielgruppe da am Ende dann noch rausgekommen ist, was auch noch so eine Leidenschaft von dir ist. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Erstmal vielen Dank, Marco.
Sehr, sehr gerne. War mir natürlich eine Riesenehre, heute hier dabei sein zu dürfen und freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge. Und immer seid gespannt und hört auch die zweite Folge zusammen an.
Vielen Dank.